Herzlich willkommen zu Magic Future Money, dem Podcast zum gleichnamigen Schreib- und Ideenwettbewerb, in dem sich alles um mögliche und unmögliche Geschichten vom Geld der Zukunft dreht. Mein Name ist Friedemann Brenneis und in dieser Folge habe ich Karl-Heinz Steinmüller zu Gast. Schon in der damaligen DDR gehörte er gemeinsam mit seiner Frau Angela zu den bekanntesten Science-Fiction-Autoren und noch immer werden ihre Geschichten neu verlegt oder auch wieder aufgelegt. Erst im September dieses Jahres erschien beispielsweise mit Marslandschaften der 10. Sammelband mit fantastischen Geschichten und einem Hörspiel von den beiden. Und weil Angela und Karl-Heinz Steinmüllers Geschichten als sehr fundiert hinsichtlich gesellschaftlicher Strukturen und Mechanismen gelten, wurden beide unter anderem auch schon mit dem Deutschen Fantasypreis ausgezeichnet für die Verbreitung der fantastischen Literatur in zwei verschiedenen Gesellschaftssystemen sowie ihre Zukunftsperspektiven. Doch schreibt Karl-Heinz Steinmüller nicht nur, er forschte auch lange Zeit und er denkt heute noch professionell über die Zukunft nach. Kein Wunder also, dass er sich gerne als Ex-Physiker, Ex-Philosoph, Ex-Systemanalytiker, noch nicht Ex-Zukunftsforscher und noch nicht Ex-Science-Fiction-Autor vorstellt. Aber genau das alles macht ihn eben auch zum richtigen Gesprächspartner, wenn man anfängt, sich über eine mögliche Zukunft des Geldes und das Geld der Zukunft Gedanken zu machen. Denn natürlich hat Karl-Heinz Steinmüller auch dazu schon einiges geschrieben. Bevor wir jedoch zu diesem Gespräch kommen, vorab noch ein Dankeschön an den Sponsor dieses Podcasts, ohne den das Projekt nicht möglich wäre. Der Magic Future Money Podcast wird unterstützt durch Bitwala. Bitwala ist das deutsche Bankkonto für Euro, Bitcoin und mehr. Kaufe und verkaufe Kryptowährungen einfach, sicher und direkt von deinem kostenlosen Girokonto aus und erhalte bis zu 4,5% Jahresertrag auf deine Bitcoin. Für deinen ersten Trade erhältst du außerdem 20 Euro Willkommensbonus. Den Link dafür findest du in den Shownotes. Doch nun zum Gespräch mit Karl-Heinz Steinmüller. Hallo Herr Steinmüller, schön, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Gespräch.
Ja, schönen guten Tag. Ist ja ein interessantes Thema.
Genau, die Zukunft des Geldes, darüber wollen wir sprechen. Und ich wollte sehr, sehr gerne mit Ihnen ganz am Anfang dieses Podcasts sprechen, denn Sie haben so einen interessanten Werdegang. Sie haben Physik studiert und abgeschlossen, Sie haben promoviert in Philosophie. Sie zählen zu den renommiertesten Science-Fiction-Autoren der DDR, gemeinsam mit Ihrer Frau. Sie schreiben seit rund 40 Jahren Geschichten, veröffentlichen immer noch. Und Sie haben sogar ein Beratungsunternehmen für Zukunftsfragen mitgegründet und sind dann noch wissenschaftlicher Leiter. Kurzum, man könnte Sie allgemein als Futurologe beschreiben. Und das finde ich total faszinierend. Denn wenn mir jemand gesagt hätte, damals, als ich klein war im Berufsinformationszentrum, Junge, du weißt nicht, was du machen willst, du bist ein bisschen fit in Naturwissenschaft, du bist neugierig, du liest gerne, werd doch Futurologe, dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Aber sagen Sie mir doch mal, Futurologe, was ist das? Was macht man da?
Ja, man befasst sich tatsächlich mit Entwicklungen, die in die Zukunft reichen. Wir können ja die Zukunft nicht als solche untersuchen, die ist ja noch nicht da. Aber wir können schauen, wo heutzutage Trends existieren, die ein zukünftiges Potenzial haben, wo Menschen mit Plänen, Projekten oder Visionen sind, die eine reale Chance haben, mal verwirklicht zu werden. Wir können auch mit Möglichkeiten spielen. Das ist so ein bisschen mein Spezialgebiet. Auch sogenannte Wildcards, überraschende Störereignisse, also alle die Dinge, die die Zukunft noch in petto haben könnte und die sich dann plötzlich überraschenderweise doch ereignen, obwohl die meisten Leute nicht drauf eingerichtet sind und dann tatsächlich Schwierigkeiten haben, damit zu Rande zu kommen. Also insofern ist Zukunft ein ganz spannendes Thema, dem man sich mit sehr unterschiedlichen Methoden annähern kann. Einerseits mit Methoden, die dazu dienen, mögliche und wahrscheinliche Zukünfte sehr gut zu beschreiben, da Umfragen unter Experten beispielsweise, Verlängerung von Trends, Modellrechnungen. Und man hat auf der anderen Seite auch Methoden, mit denen man versuchen kann, visionäre Zukünfte zu erfassen, neue Entwürfe von einer wünschbaren, besseren Zukunft. Also es ist ein breites Feld mit vielen, vielen methodischen Ansätzen und immer großen Unsicherheiten. Und das ist für mich eigentlich der Kernpunkt dabei. Das, was mir Spaß macht, ist es, mit Ungewissheiten umzugehen. Ich sage manches Mal, Zukunftsforschung ist Unwissensmanagement. Wie kann man mit den bescheidenen Wissenselementen, die wir über Zukünftiges haben, produktiv umgehen, so dass man doch etwas ableiten kann? Und das hat mir schon immer Spaß gemacht. Man braucht dafür schon eine solide Ausbildung und man braucht viel Interesse. Also wir haben ja öfter bei Zeitpunkt meiner Firma Menschen eingestellt und da haben wir schon darauf geachtet, dass da ein akademischer Hintergrund ist. Aber wenn nur jemand irgendwo einen Job gesucht hat, das war uns zu wenig. Der oder die musste dann auch im gewissen Sinn für die Zukunft brennen, also ein eigenes Interesse daran haben. Und das gehört, glaube ich, schon zur Zukunftsforschung oder Futurologie, wobei die meisten meiner Kollegen diesen Begriff nicht mehr so lieben. Der ist mal in den 60er, frühen 70er Jahren gebraucht worden. Mir ist das ziemlich egal. Und was noch dazu kommt, man lernt ungeheuer viel. Das ist, man kann sich nicht darauf beschränken, jetzt nur mit einem Thema umzugehen, wie eben Zukunft des Geldes. Man muss gleichzeitig auch ein bisschen über andere Themen, Zukunft der Mobilität, wie sieht das der Haushalt der Zukunft aus, was kann weltwirtschaftlich geschehen, informiert sein, sonst kann man auch auf diesem einen speziellen Themenfeld nicht sinnvoll arbeiten. Und das zwingt einen ständig dazu, sozusagen die Allgemeinbildung zu erweitern. Also das ist schon eine sehr schöne Sache. Man lernt ungeheuer viel kennen. Natürlich das meiste nur relativ oberflächlich. Das gebe ich auch immer gern zu. Aber man bekommt einen breiten Überblick über viele, viele Felder.
Das kann ich wirklich bestätigen. Also zum einen sehe ich da eine große Schnittmenge dann doch auch zu dem, was ich geworden bin, Journalist, weil das auch, das hat mich immer so begeistert, dass ich habe mal mit Leuten auf einer Palliativstation mit den Pflegern ganz lange gesprochen und jetzt bin ich irgendwie beim Thema Geld der Zukunft gelandet. Also diese Themenbreite, da habe ich dann doch vielleicht so ein bisschen was von, naja, vielleicht eher ein Gegenwartsforscher als ein Zukunftsforscher, was mich ausmacht. Aber ich habe mal bei Ihrer Firma geguckt, auch ganz interessant, was das so für Themenbereiche sind. Da ist ein Bericht Leben mit Demenz 2050, supramolekulare Strukturen, das Bauen von morgen, zukünftige Wertelandschaften und was mich auch sehr begeistert hat, Post-Corona-Bäderwelt 2023. Und da dachte ich auch erst so, Moment, das ist irgendwie, das klingt so merkwürdig, aber als ich es dann gelesen habe, was dazu stand, dachte ich, ja, das ist so naheliegend. Da wurden jetzt drei Szenarien entworfen und da fielen so Begriffe wie Guerilla-Pooling, wenn nämlich die negative Zukunftsvision vielleicht eintrifft, dass die Bäderlandschaften, also Schwimmhallen und Spaßbäder schließen müssen, dass dann Jugendliche da vielleicht nachts einbrechen und heimlich baden und mehr Schutz notwendig ist. Und wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen in der Zukunft, dann ist das wirklich auch ganz interessant. Und mir war auch vorher gar nicht bewusst, wie viele Unternehmen und Institutionen das ja auch brauchen, diese Beratung für die Zukunft, eine Strategie zu entwickeln für die Zukunft. Wie wird sich die Gesellschaft insgesamt verändern unter all diesen Bedingungen? Mobilität, Geld, Stromerzeugung, Werte. Und Sie beraten ja sogar die OECD, richtig?
Ja, ich habe kürzlich in einer Konferenz der OECD mitgewirkt. Die haben eine internationale Foresight-Community um sich geschart, also Zukunftsforscher innerhalb unterschiedlichster Organisationen, die mit der OECD verbunden sind. Und für die habe ich einen Wildcard-Workshop gegeben. Also wie kommt man auf solche verrückte Ideen? Und wie wertet man dann diese Ideen aus? Und vor allen Dingen, gibt es Wege, dass sich die Politik, also in dem Fall eine große internationale Organisation wie die OECD, auch auf solche ja bloß irgendwie möglichen, aber noch nicht mal sehr wahrscheinlichen Ereignisse einstellt. Und wie kann man das der Politik nahe bringen, dass man auch das, was höchstwahrscheinlich nicht passiert, mit berücksichtigen sollte? Also da, das ist schon mitunter ein ganz schönes Kunststück. Ja. Aber ich muss noch eins dazu sagen. Also man beschäftigt sich, oder anders angefangen, eigentlich benötigt jedes Unternehmen, jeder Unternehmer eine Vorstellung davon, wohin er in der Zukunft will und wie sich sein Umfeld verändert. Also ein guter Unternehmer, eine gute Unternehmerin ist immer auch aufgeschlossen gegenüber der Zukunft, hat dazu Ideen, kann natürlich nicht in der Breite investieren, um das alles zu erforschen. Und dann kommen eben Beratungsfirmen wie unser Z-Punkt dann ins Spiel, die den Unternehmen bei diesem Schritt in die Zukunft helfen. Daneben gibt's noch eine sozusagen Zukunft in großen Buchstaben, und das sind die großen gesellschaftlichen Zukünfte, das sind dann sogar die Fernperspektiven der Menschheit. Also das sind wir dann schon fast beim Thema Science Fiction. Was wird aus dieser Menschheit in 100 Jahren, in 1000 Jahren, in 10.000 Jahren? Das sind Fragen, die man in einem Beratungsunternehmen normalerweise nicht behandelt, die mich aber genauso interessieren und mich sozusagen in meiner anderen Seite als Science-Fiction-Autor dann sogar brennend interessieren. Also sozusagen Zukunft im kleinen, sehr spezifischen und im bisschen näheren Bereich, aber zum anderen auch die ferne, weite, große Zukunft.
Jetzt dreht sich's in diesem Podcast ja um die Zukunft des Geldes, was ja schon ein sehr, ich würde es mal Spezialfall nennen. Hatten Sie denn in Ihrer beruflichen Laufbahn viel mit Unternehmen aus der Finanzbranche oder mit Institutionen schon zu tun? Weil alles, was ich in den letzten 7 Jahren so mitbekommen habe, ist die Zukunft des Geldes eher, ja, findet nicht so richtig statt in dieser Branche. Das ist was, worüber keiner so richtig, richtig intensiv nachdenkt. Also zumindest aus meiner Perspektive. Haben Sie Kontakt mit Unternehmen gehabt aus diesem Bereich?
Also die Beobachtung stimmt erst einmal. Die Zukunft des Geldes ist eher ein technologiegetriebenes Thema und nicht so sehr ein von der Branche selbst betriebenes Thema. Aber wir haben auch schon für Banken gearbeitet, wobei da eben oft ganz andere Probleme anstehen. Da ist es eben eher so, wie soll ich mich mit meinem Filialnetz aufstellen? Und natürlich verbunden mit der Thematik Zukunft des Geldes mit Online bezahlen. Was bedeutet das für interne Strukturen? Ein anderes Projekt, das wir sozusagen in dem Zusammenhang hatten, war Zukunft der Casinos. Also da gibt es so europäische Casino-Vereinigungen, und die überlegen sich natürlich auch, wird das Gambling vollständig in den virtuellen Raum, also online übertragen, oder muss man existierende Casinos sehr viel toller, schöner und freizeitlicher, prestigeträchtiger gestalten, damit noch Menschen angelockt werden? Also das gibt es schon immer wieder. Ja.
Das ist super interessant, dass Sie das sagen, weil da poppen sofort in meinem Kopf Bilder auf, was für Geschichten man daraus entwickeln könnte. Und es geht ja in diesem Wettbewerb Magic Future Money auch darum, Visionen zu entwickeln, mögliche und unmögliche Visionen von der Zukunft des Geldes. Und wenn Sie sowas erzählen, das hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, aber so Casinos der Zukunft, da ließen sich tolle kleine Kurzgeschichten, glaube ich, drum basteln.
Und hat man dann Chips, die sich selbst zählen? Und deshalb auch nicht mehr fälschbar sind. Also das ist nicht bloß so diese Plastikcoins sind, mit denen man dann spielt, sondern dass also auch die Chips intelligent werden. Also lässt sich ungeheuer viel vorstellen, ja.
Ja, als ich Sie angeschrieben habe und Sie gefragt habe, ob Sie Lust hätten, als Jurymitglied in diesem Wettbewerb mitzuwirken, da waren Sie sofort irgendwie dabei und begeistert. Warum?
Ja, man hofft natürlich immer, dass man dadurch auch auf neue Ideen stößt, auf die man selbst nicht gekommen wäre. Also insofern erhoffe ich mir von Wettbewerben auch immer Anregungen. Also ich habe schon vor Jahren in unterschiedlichen Jurys mitgearbeitet und ich bin auch in der Jury des Kurt-Laßwitz-Preises, also das ist ein deutscher Science-Fiction-Preis von Profis für Profis, also die Jury besteht nur aus Profis. Und das ist immer sehr interessant, wenn man sich dadurch auch einen Überblick verschafft, was gibt es an innovatives Denken in einem bestimmten Bereich. Also insofern mache ich das ganz eigennützig.
Ja, und wir hatten ja besprochen, dass Sie auch direkt meine These, als ich gesagt habe, ich aus meiner bisherigen Recherche, das Thema Geld in Science Fiction ist irgendwie so ein blinder Fleck, das taucht nicht richtig auf. Da haben Sie mir auch sofort zugestimmt. Mit Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung. Was meinen Sie, woran liegt das? Warum wissen wir so wenig über das Geld der Zukunft aus dem Bereich von Fiktion?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Also in DDR-Zeiten war es ziemlich klar gewesen, dass man im Kommunismus kein Geld mehr braucht und bekanntlich sollte der Kommunismus um das Jahr 2000 eintreten, also sollte in Science-Fiction-Romanen, die hießen damals utopische Literatur, in solchen Romanen, also die nach dem Jahr 2000 spielen, kein Geld mehr auftreten. Ich meine, man konnte sich dann immer drum rummogeln, dass man dann irgendein Pseudogeld, Kreditpunkte oder sonst was eingeführt hat. Aber das war erstmal offizielle Verlagspolitik. Also so viel zur sozialistischen Science Fiction, die ja nur ein ganz kleiner Teil ist. Und zum anderen sieht man bei den meisten anderen Science Fiction Werken, dass einfach Geld als etwas Selbstverständliches im Hintergrund angenommen wird. Also das ist sozusagen so banal und verbreitet, dass sich die meisten Autoren da gar keine Gedanken darum machen, wenn man dann ein galaktisches Imperium hat, naja, dann müssen die schon mit irgendetwas bezahlen und dann ist es eben entweder Edelmetall oder Geld. Also so viele Optionen kennt dann der Autor aus eigenem Erfahren auch nicht. Und man muss schon ganz spezifisch recherchieren und suchen, ob doch Einzelne sich da mal was Neues ausgedacht haben über Tauschwährungen oder Schrumpfgeld oder was auch immer. Also mitunter findet man das, aber das ist schon sehr, sehr randständig. Wobei das auch von der Zeit abhängt. Also Anfang der 20er Jahre, als Deutschland diese wahnsinnige Inflation erlebte, da haben dann natürlich auch Autoren, die fantastische Romane oder Zukunftsromane geschrieben, ein bisschen anders über Geld nachgedacht. Und dann hat eben ein Buch, fällt mir jetzt gerade ein, das hieß gerade die erste Milliarde der zweiten Billion. So. Also merkt man schon, in welchen Größenordnungen man damals gedacht hat. Also, wo sozusagen die Reichsmark selbst noch was wert war oder eben gerade nichts mehr wert war. Also, es hängt von der Zeit ab und ich glaube, dass wir heute auch in der Science Fiction dazu mehr Aufgeschlossenheiten haben, weil eben tatsächlich das Geldsystem wieder mal dabei ist, sich zu verändern.
Nämlich ins Richtung Digitale, ins Virtuelle. Und das ist ja eigentlich auch der Aufhänger, warum ich gerne mit Ihnen sprechen wollte, weil Sie haben so ein tolles Buch geschrieben, zusammen mit Ihrer Frau, Visionen 1900, 2000, 2100, eine Chronik der Zukunft. Gibt's im Antiquariat, kann man das noch kriegen? Und ich habe mir das besorgt und habe da reingelesen und ich fand das ganz toll, weil Sie haben quasi für jedes Jahr von 1900 bis ins Jahr 2100, haben Sie für jedes Jahr eine Entwicklung skizziert, die passiert. Also teilweise rückblickend natürlich, weil dieses Buch ist 1999 erschienen, Aber eben auch vorausschauend. Mhm. Und da ist eben zufällig im Jahr 2020, und diesen Podcast nehmen wir jetzt zum Ende des Jahres 2020 auf, das Kapitel überschrieben mit Cyber Money makes the world go round. Also es ist tatsächlich, dass Sie in gewisser Weise vorhergesagt haben, was passieren könnte im Jahr 2020. Vielleicht nochmal, bevor wir das kurz mal vorlesen, dieses Kapitel, 3 Seiten ist das lang, wie sind Sie auf diese Informationen gestoßen? Wie haben Sie das zusammengetragen? Anhand welcher Informationen haben Sie diese Vision entwickelt, die Sie ja 21 Jahre im Voraus quasi geschrieben haben?
Ja, das Buch zerfällt ja praktisch in zwei Teile. Einmal die Jahre von 1900 bis 2000, wo wir einfach schauen konnten, welche Visionen gab es Anfang des 20. Jahrhunderts, meinetwegen von Luftschiffen oder vom Judenstaat oder von einem sozialistischen Staat oder von neuen medizinischen Verfahren. Und für das 21. Jahrhundert mussten wir schauen, welche Visionen gibt es aktuell, also um das Jahr 2000 herum, in den, also 1990er Jahren. Und dann standen wir vor der Aufgabe, die vielfältigen Visionen, die es da gab, von Raumfahrt bis Biomedizin dann einzusortieren, also ein Gefühl dafür zu bekommen, was wie weit in der Zukunft anzusiedeln ist. Also die verrückteren Sachen natürlich am Ende des 21. Jahrhunderts und die banaleren oder näherliegenden am Anfang des 21. Jahrhunderts. Und natürlich hatten wir auch die Idee, wir müssen über das Geld schreiben, weil schon damals, schon ab Mitte der 90er Jahre, man zunehmend überlegt hat, ja, man müsste nicht nur online bezahlen können, also das Wort online in dem Sinn gab es, so wie wir es heute brauchen, noch gar nicht richtig damals, also man müsste über Vernetzung über das Telefon oder so bezahlen können. Und vielleicht braucht man da auch andere Zahlungsmittel dafür. Also es gab da erste Überlegungen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann DigiCash als Konzept aufkam. Das war aber jedenfalls auch schon in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Und dann konnten wir uns natürlich überlegen, wie lange dauert es, bis sich solche neuen Formen des Bezahlens oder des Geldes, der Währung einigermaßen durchsetzen könnten. Und dass das nicht so ganz wahnsinnig schnell geschieht, war uns klar. Aber sagen wir 2030, 2050 wäre uns auch wieder viel zu weit weg gewesen. Und so haben wir das dann letztlich bei 2020 eingetaktet. Es hätte auch bei 2015 oder 2025 herauskommen können. Also das ist eher ein Zufall, dass es gerade auf diese doppelte 20 gefallen ist.
Ich finde, es ist ein ganz guter Zufall, denn als ich das gelesen habe, war mir klar, dass ich diesen Wettbewerb organisieren muss, wenn das genau all diesen Jahren, die in dieser großen Zeitspanne drin liegen, sie das genau auf dieses Jahr, in dem ich überlege, diesen Wettbewerb zu machen, gelegt haben, war das für mich ein hilfreiches Zeichen. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein in dieses Kapitel, was Sie damals geschrieben haben.
Mhm. Cyber Money makes the world go round. Nichts knistert mehr zwischen den Fingern, nichts klingelt mehr im Beutel, kein Bart mehr in Talern. Das Geld ist abgeschafft. Die Medien berichten zwar noch gelegentlich über den Kanton Graubünden, der die Graubündner Fränkli beibehalten hat, und über die letzte Registrierkasse auf der kurischen Nehrung. Aber das sind ebenso Kuriositäten wie das neu aufgeflammte Interesse der Mongolen an Teeziegelwährung oder der Südseeinsulaner an Kaori-Muscheln. Der Gebrauchswert des Geldes ist sein Tauschwert, und dieser hat sich schon seit geraumer Zeit Stück für Stück vom Materiellen gelöst. Frühe agrarische Kulturen nutzten das Stück Vieh als Tauschäquivalent. Das lateinische Pecunia leitet sich noch davon ab. Dann wurde im Edelmetall ein Wertträger gefunden, der nicht abnutzte und alterte. Die alten Lydier ließen die ersten Münzen prägen. Erst im ausgehenden Mittelalter erfanden die Banken das Papier oder Kreditgeld, eine Innovation, die die Kräfte des Kapitalismus freisetzte. Im ausgehenden 20. Jahrhundert kamen dann Plastikgeld und elektronisches Geld auf. Leben auf Pump und Leben auf Kosten der Nachwelt wurden üblich. Schon damals lösten sich die globalen Finanzströme von den Handelsströmen. Die täglichen Finanzkapitaltransaktionen verliefen Ende der 1990er Jahre bereits total elektronisch und betrugen etwa das Hundertfache des Welthandels, rund 2000 Milliarden US-Dollar täglich. Verglichen mit den aktuellen Werten waren das Peanuts. 2020 beläuft sich die Menge des im Umlauf befindlichen Cybermoneys auf ca. 20 Billiarden Euro oder 20 Millionen Milliarden. Umgerechnet auf die Weltbevölkerung entfallen damit auf jeden Einzelnen fast 2,5 Millionen Euro. Dabei ist nicht einmal jeder hundertste Mensch Millionär. Das Geld, ungreifbar geworden, scheint sich in astronomische Dimensionen zu verflüchtigen. Kurz nach seinem Urknall um das Jahr 2000 befindet sich das Cybermoney-Universum offenbar in der Phase des inflationären Kosmos und expandiert pro Jahr um etwa 50%. Viele Leute befürchten bereits, dass auf den Big Bang, der Big Crunch, der große Zusammenbruch folgen müsse und das Geld dann im schwarzen Loch des virtuellen Nirvanas verschwinden werde. Doch ähnliche Befürchtungen knüpften sich bereits an die Einführung des Papiergeldes. Es hört sich zunächst so harmlos an, virtuelles Bargeld, aber tatsächlich schlummert in ihm eine Zeitbombe für das traditionelle nationalstaatliche Finanzsystem. Denn auch große Handelsketten beginnen nun, eigene virtuelle Währungen auszugeben. Warum soll das Geld dann auch von einer Nationalbank emittiert werden, wo doch die Nationalstaaten lediglich ein Überbleibsel aus dem 20. Jahrhundert sind? Im Cyberspace gibt es kein Territorium mehr. In demselben Sekundenbruchteil kann ich in China oder in Brasilien einkaufen, Geld auf den Bahamas oder in Singapur anlegen und oft weiß ich noch nicht einmal, wo ich eine bestimmte Ware erworben habe, wo sich der Sitz meines Finanzinstituts befindet. Und letztlich ist dies ja auch belanglos, solange nur die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den globalen Handel eingehalten werden. Wieso also sollte ich dann unbedingt immer mit Euro zahlen? Zugestanden, Geld ist zuallererst eine Frage des Vertrauens und die Nationalbanken vermochten dieses früher zu vermitteln. Aber setze ich heute nicht mehr Vertrauen in die Geschäftsentwicklung von Microhard oder Daisler als in die Stabilität von Großbritannien oder gar Russland? Ist die Global Virtual als Bank nicht mindestens ebenso solide wie die Europäische Zentralbank und kommt zudem ganz ohne das Gezänk der französischen, der britischen, der deutschen und spanischen Interessen aus? Gerade bewusste Verbraucher wissen es auch zu schätzen, dass Banken und globale Companies zusätzlich kundenspezifische virtuelle Geldformen ausgeben. Sweet Money etwa, das digitale Taschengeld für Kinder, mit dem weder Zigaretten bestellt noch Pornos heruntergeladen werden können. Außerdem behält man den Überblick, womit sich die Kids die Zähne ruinieren. Es lässt sich allerdings nicht leugnen, dass mit der Geschwindigkeit der Geldtransfers auch die Gefahren wachsen. Geld ist leichter zu produzieren als Güter und mit Geld lässt sich leichter Geld verdienen als mit produktiver Arbeit. Das Kapital schwappt um den Globus und sucht sich die Plätze, wo es die höchsten Renditen erwarten kann. Zieht es sich aus einer Region zurück, und das kann innerhalb von Stunden geschehen, bricht dort die Wirtschaft zusammen. Die großen Verlierer des globalen Cyberkapitalismus sind sicher die Nationalstaaten. Firmengeflechte verändern sich so schnell, dass die Steuerfahndung nichts mehr nachvollziehen kann. Und es wird immer leichter, Millionensummen in die rund 80 steuerfreien Offshore-Republiken zu verschieben, die um die Gunst der Kapitalanleger buhlen. Von den Cayman Islands bis zum Dominion Melchizedek. Was den Staaten bleibt, ist die Lohnsteuer und die Mehrwertsteuer auf den privaten Verbrauch. Cybermoney makes the world go round. Aber die Rotationsachse muss stabil bleiben. Parallel zur Abschaffung der materiellen Zahlungsmittel halten daher im August 2020 die Global Player eine Weltwährungskonferenz ab. Neben den 8 umsatzstärksten Konzernen und den 4 größten Banken, Hongkong Cyberbank, Global Virtual, Deutsche Siemens und Millie Penny Webbank, sitzen die 7 führenden Wirtschaftsmächte, die Weltbank sowie je ein Beobachter vom Internationalen Währungsfonds und vom UNO-Sicherheitsrat mit am Tisch. Von den Beratungen dringt nichts nach außen und erstaunlicherweise schließt die Konferenz ohne eine Erklärung. Die Aktienmärkte reagieren erleichtert, mit Kursanstiegen. Zwei Tage später jedoch geht ein Alarmruf durch die virtuelle Welt. Ein neues Virus hat sich schlagartig über sämtliche globalen Datennetze ausgebreitet. Alle Antivirenprogramme versagen. Das Virus befällt ausschließlich Cybermoney und reduziert bei jeder Transaktion seinen Wert um genau 1 Promille. Wenig später treten die Teilnehmer der Weltwährungskonferenz mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit. Sie selbst sind die Urheber der vermeintlichen Störung. Auf ihrer Sitzung haben sie die Einführung der sogenannten Tobin-Steuer beschlossen und mithilfe des Tobin-Tax-Virus implementiert. Die Steuer, benannt nach dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger James Tobin, dämpft nach Expertenmeinung die globale Spekulationstätigkeit. Bereits 1 Promille hin und 1 Promille zurück bedeutet häufig den Unterschied von Gewinn und Verlust. Außerdem kommen die Mittel aus der erhobenen Steuer einem Weltentwicklungsfonds zugute. Für Nostalgiker, denen die Sinnlichkeit knisternder Scheine und der Sexappeal klingender Münzen fehlt, wird auch weiterhin in begrenzten Mengen das altmodische Geld gedruckt und geprägt. Als Sammelobjekt, wie Briefmarken. Um davon so viel zusammenzuraffen, dass man darin baden kann, braucht man aber eine ziemliche Menge Cyberbucks.
Tja, Herr Steinmüller, 21 Jahre später, wie gut, würden Sie sagen, haben Sie vorhergesagt?
Ja, also ich müsste jetzt nochmal nachrechnen, wie hoch aktuell tatsächlich die Menge der umlaufenden Finanzvolumina ist, ob wir da nicht zu niedrig gegriffen haben mit den so und so vielen Millionen, Milliarden, die da um den Globus herumschwappen. Aber vieles hatte damals einen realen Ansatzpunkt und man merkt es, dass das heute vielleicht sogar noch brennender geworden ist. Was wir damals noch nicht kannten, und ich weiß auch nicht, ob es den Begriff schon gab, das ist das High-Frequency Trading. Also der Handel mit Wertpapieren, der mit höchster Frequenz, also innerhalb von Milli- oder sogar Nanosekunden geschieht und durch den dann eben manche Investoren sozusagen parasitär Geld aus den Kreisläufen heraussaugen können. Das hat man vor allen Dingen in den großen Handelsplätzen, also wie London oder New York. Und wir haben mit der Tobin Tax, also der Tobin Steuer, da auch schon die Diskussion von damals aufgegriffen. Damals wollte man auch schon ein zu schnelles Kreisen des spekulativen Kapitals verhindern und hat sich eben dafür ausgedacht, dass man die Transaktionen besteuern soll. Das hat sich leider bis heute nicht durchgesetzt. Es wäre ein sehr sinnvoller, ja quasi kybernetischer Dämpfungsmechanismus für die globalen Finanzsysteme. Also da bin ich auch sicher, dass da noch einiges erfunden werden wird. Also insofern sagen wir mal so, es gibt nicht exakt unsere heutige Realität wieder, aber man erkennt schon einige Züge der heutigen Realität.
Ich finde es tatsächlich auch eigentlich sehr, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, oha, wenn man das so beschreiben kann aufgrund der technischen Entwicklung von damals. Ich meine, Sie haben es ja angesprochen, es gab schon die ersten auch Versuche mit elektronischem Geld und was wir jetzt sehen, ist tatsächlich auch gerade bei diesen Kryptowährungsbörsen, dass die sich einfach den Standort suchen auf der Welt, wo sie am wenigsten Steuern zahlen müssen, wo sie am wenigsten reguliert werden und dann auch ganz schnell hin und her wechseln. Und auch, das ist ja ein Kritikpunkt, auch durchaus an elektronischem Geld wie Bitcoin oder diesen ganzen Token oder ICOs, das war ja auch ein ganz großer Trend. Auch dieses Prinzip, dass die bestehenden Strukturen, die Nationalstaaten gar nicht mehr so schnell reagieren können eigentlich, wie sich dort neue Trends entwickeln, wie schnell dort Geld fließt, wie einfach das ist, das Geld hin und her zu schieben. Also da, finde ich, haben Sie das durchaus deutlich getroffen. Was halt nicht so ganz passt ist oder ein bisschen skurril wirkt, ist dieser Begriff Deutsche Siemens als eine der 4 großen Banken.
Ja, richtig. Ja. Das hat man immer bei Zukunftsszenarien, dass man da Elemente darin hat, die dann der künftigen Realität ziemlich nahe kommen und andere, denen man so deutlich ansieht, aus welcher Zeit sie stammen, dass man vielleicht lächeln oder doch nur noch den Kopf drüber schütteln kann. Ja. Aber das muss man als Zukunftsforscher hinnehmen. Was ich auch denke, was vielleicht durchaus richtig drin ist, ist wirklich, dass die Macht der Nationalstaaten und der Zentralbanken ein Stück weit zurückgeht. Und andererseits, dass es natürlich jetzt Bestrebungen gibt, da auch den Markt der Kryptowährungen zumindest teilweise zu regulieren und wie schwer sich damit aber die Staaten tun, beziehungsweise eben wie begrenzt da die Möglichkeiten der Zentralbanken sind.
Weil was ich natürlich darin sehe, ist auch gerade diese bei diesem Sweet Money, diese Idee gibt's ja auch schon länger, tatsächlich diese spezifischen Gelder zu schaffen, die halt digital auch viel einfacher zu konstruieren und zu verwalten sind. Und wir haben zwar jetzt nicht die Global Virtual, die irgendwie als Bank Spezialgeld ausgibt, sondern wir haben Facebook. Ja. Das war damals auch noch nicht absehbar.
Richtig.
Aber die sind ja auch quasi der große Treiber, der versucht, ein eigenes Privat geschaffenes Geld zu implementieren, was irgendwie eine Mischung ist zwischen Kryptowährung, Privatgeld und trotzdem aber gebunden an nationalstaatliches Geld. Und wir sehen ja diesen wirklichen Kampf, kann man es schon eigentlich nennen, der staatlichen Institutionen, der überstaatlichen Institutionen, irgendwie zu verhindern, sich dieses Heft des Handelns, und das Geld ist ja ein ganz, ganz mächtiger Hebel auch für Politik, das irgendwie aus der Hand nehmen zu lassen.
Ja, es ist ja nicht nur das Heft des Handelns, sondern Politik braucht ja immer selbst finanzielle Ressourcen. Und wenn ihnen die abgegraben werden, also indem Besteuerung nicht mehr möglich ist beispielsweise, dann wird es für die Nationalstaaten natürlich auch schwierig, ihre Budgets überhaupt aufzubauen und dann in irgendetwas zu investieren. Also dahinter steckt, wenn man so will, ein ganzes anderes Gesellschaftsmodell, in dem dann eben Staaten keine Rolle mehr spielen würden, sondern eben die Emittenten von Währungen, von eben Kryptowährungen oder sonst wie beschaffenen digitalen Währungen dann die Macht auf sich konzentrieren können. Was im Übrigen auch nicht eine völlig neue Entwicklung ist. Also auch in den 1920er Jahren und später gab es schon einzelne Unternehmen, die zwar keine Währungen herausgegeben haben, die aber sozusagen ein Unternehmensgeld oder wie auch immer das genannt worden ist, also Teile des Lohnes in eigenen Geldscheinen damals zumeist ausgezahlt haben, die dann auch nur bei Läden des eigenen Unternehmens eingelöst werden konnten. Also diesen Trick, dann Menschen durch Währung an sich zu binden, den haben Unternehmen auch schon früh begriffen gehabt, wobei das dann meistens vor gesellschaftlichen Notlagen geschah, also wenn nationale Währungen zu sehr abgewertet worden sind oder überhaupt da gesellschaftliche Turbulenzen existierten. Also wenn man in die Geschichte der Währungen, des Geldes, der Geldsysteme hineinschaut, da findet man bestimmt noch sehr viel mehr interessante Dinge, an die man heute normalerweise nicht glaubt, weil wir das nationalstaatliche Zentralbankengeld für so selbstverständlich halten. Und das war es aber nicht.
Das ist ja tatsächlich auch ein interessanter Punkt. Ich selber habe mich lange Zeit nicht für Geld interessiert, weil es war in gewisser Weise langweilig. Da ist überhaupt nichts passiert. Also ich würde behaupten, es sollte auch immer dieser Eindruck erweckt werden, Geld ist sehr stabil und da muss man sich keine Gedanken drum machen. Das ist einfach da, das funktioniert. Und wahrscheinlich ist das auch mit der Hauptgrund, warum es in vielen Science-Fiction-Geschichten nicht so richtig eine Rolle spielt. Einfach weil es, ja, es ist so uninteressant, darüber zu schreiben, sich da neue Gedanken zu machen. Ja, es gibt so wenig Anknüpfungspunkte. Aber je mehr ich mich jetzt damit...
Je langweiliger das Geld ist, desto besser für das Geld.
Desto besser für das Geld. Aber gerade wenn man langfristig guckt, die letzten 1000 Jahre, 2000 Jahre der menschlichen Geschichte, dann ist Geld ja, das haben Sie ja auch in diesem Text beschrieben, es war im ständigen Wandel. Es gab neue Medien, die den Geldwert transportiert haben. Es gab eine Entkopplung von Geldmedium und dem eigentlichen Wert. Und für mich sehe Geld vielmehr als ein ganz großes gesellschaftliches Experiment, aber das widerspricht ja ein bisschen so dieser vorherrschenden Meinung, Geld ist sowas Stabiles. Ja. und wir haben das total unter Kontrolle.
Ja, man kann natürlich die Anleger wunderbar verunsichern, indem man ihnen den Glauben an die Stabilität des Geldes raubt. Also das zählt vielleicht mit zu den großen verdrängten Ängsten in unserer Gesellschaft, dass das, was manche, also ein gewisser Teil der Gesellschaft, nicht alle angehäuft haben, praktisch über Nacht seinen Wert verlieren könnte. Und interessanterweise existiert immer noch die alte Fluchtmöglichkeit ins Gold. Also man kann das ja am Goldpreis ablesen, für wie stabil die Anleger die Währung oder auch ihre eigene Gesellschaft halten. Und da ist der Goldpreis ja doch nicht erst jetzt seit Corona, sondern seit der Finanzkrise erheblich gestiegen. Wobei das andererseits Gold ja sozusagen die fast schon die älteste weit verbreitete materielle Geldform ist. Also in der Antike wurden dann eben Kriege mit Gold bezahlt. Also man hat die Kämpfer, ja die Soldaten musste man ja entlohnen und dafür brauchte man dann entweder Silbergeld oder Gold, nicht? Also das waren da so die Optionen gewesen. Und bis um ungefähr 1900 gab es ja noch den Goldstandard. Man hätte zur Bank gehen können und sagen können, ich habe hier 100 Taler und da möchte ich jetzt den Gegenwert in Gold haben. Und diese Deckung der nationalen Währungen durch Gold ist ja sehr weit heruntergefahren. Es gibt immer noch Anteile davon. Wie war das, unser Gold, der Bundesbank lagert mit in Fort Knox? Also ob das immer so eine weise Entscheidung war? Wahrscheinlich doch. Also wir haben immer noch dieses sozusagen antike System zu Teilen implementiert. Und das bedeutet auch, dass damit der Spekulation eine gewisse Grenze gesetzt ist. Also der Absturz nicht beliebig weit erfolgen kann, solange die Staaten noch über Goldreserven verfügen. Das ist interessant, wie sich dieses alte Modell bis heute durchgesetzt hat. Wir reden davon, dass Geld vollends virtuell wird und im Hintergrund liegen noch irgendwo tonnenweise Goldbarren übereinander.
Das ist schon wirklich ein sehr interessantes Phänomen, was Sie da ansprechen. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft denken, was ist denn, kann Sie, wenn Sie sich so viel mit Visionen beschäftigen, überhaupt noch was überraschen? Hat Sie jetzt in Bezug auch auf die Entwicklung des Geldes der letzten 20 Jahre, gab es etwas, was Sie überrascht hat? Oder sagen Sie dann immer, wenn Sie was sehen, zum Beispiel Bitcoin, was ja 2009 entstanden ist, dass Sie sagen, ja, nee, das habe ich für plausibel gehalten. Das war eigentlich in gewisser Weise konsequent, dass das entsteht. Wie das jetzt ausgeprägt ist, okay, das ist vielleicht ein bisschen anders als erwartet. Aber haben Sie noch solche Momente, wo Sie sagen, die Zukunft überrascht Sie?
Ja, ein bisschen was hat mich doch bei Bitcoin überrascht. Mich hat nicht überrascht, dass es eine Kryptowährung gibt, virtuelles Geld gibt. Das war ja schon in den 90er Jahren immer wieder angedacht worden. Aber diese neue Technologie des Blockchains, die hatte ich nicht auf meinem Radarschirm gehabt. Also die muss man ja auch erstmal ein bisschen technisch verstehen können. Letztlich ist sie dann doch nicht so kompliziert, wie man denkt, aber die war dann sozusagen der Durchbruch, dass tatsächlich damit Transaktionen nachverfolgbar werden, dass die große Angst, dass das virtuelle Geld dann plötzlich gelöscht ist, dass man auf dem eigenen Computer durch einen falschen Mausklick dann sein ganzes Vermögen verliert und so etwas, dass das genommen werden konnte, eben durch diese spezielle Technologie des Deutschen heißt verteilten Hauptbuchs. Also das wusste ich nicht, diese Innovation hatte ich nicht gesehen. Aber dass natürlich weiterhin mit virtuellem Geld spekuliert werden würde, wie schon in den späten 1990er Jahren, das war mir klar und es hat mich überhaupt nicht überrascht, dass dann Bitcoin so in die Höhe geschossen und wieder abgestürzt und wieder in die Höhe geschossen ist. Das ist einfach, wenn niemand da ist, der versucht, den Geldwert gezielt zu regulieren, wie eben die Zentralbanken, dann sind den Schwankungen praktisch keine Grenzen gesetzt. Und vieles ist ja wirklich nach dem Prinzip, also der, wie hieß es bei den Niederländern, Tulipomania, also dass sich alle darauf stürzen und irgendetwas überinvestiert wird, also die Blasenbildung, dass die dann extrem dabei ist, das war auch klar. Jetzt werden wir sehen, welche von den Kryptowährungen sich in welchem Maße und wo durchsetzt. Und das hängt dann nicht nur davon ab, wie die im Inneren sozusagen algorithmisch konstruiert sind, sondern auch, welche großen Player sich dafür einsetzen, wer das regulatorisch mit vorantreibt und so weiter.
Oder dagegen agiert regulatorisch. Das ist ja gerade im Bereich Bitcoin immer noch ein großes Thema auch. Wenn Sie jetzt mal angenommen, Sie würden noch mal so ein Buch schreiben mit Visionen für die Zukunft und hätten, würden jetzt sagen, naja, 20 Jahre in die Zukunft. Sie schreiben das nicht 1999, sondern jetzt 2020, Geld 2040. Was wären denn so Punkte, Eckpunkte, wo Sie sagen, das sind Entwicklungen, darauf würde ich das aufbauen und in die Zukunft skalieren?
Ja.
Gesellschaftliche Entwicklung, technische Entwicklung, so. Was denken Sie, sind Ihre Hauptpfeiler für so einen potenziellen Artikel?
Ja, eigentlich könnte ich da direkt an das anknüpfen, was wir eben diskutiert haben, nämlich an den Wettbewerb, um nicht zu sagen, zum Teil unfairen Kampf unterschiedlicher virtueller Währungen oder Kryptowährungen gegeneinander. Ich würde weiterhin dagegen stellen, dass es die Vision eines Globo, einer einheitlichen globalen Währung geben könnte, aber würde dann auch immer dazu schreiben, dass das unrealistisch ist, blauäugig ist, dass sich so etwas durchsetzt. Leider Gottes, also es wäre mir manches Mal viel lieber, wir hätten bloß eine Währung und nicht diese Vielzahl, aber schon weil wir so unterschiedliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Akteure mit unterschiedlichen Ansprüchen haben, wird es auch zu einer Vielfalt weiterhin von Währungen geben. Man könnte überlegen, ob tatsächlich wir wegkommen von dieser, ja, ich nenne es Eindimensionalität der Währung, dass man eigentlich nur mit einer Art von Währung fast alles zahlt. Es stimmt ja nicht ganz. Also wenn wir einkaufen, dann benutzen wir mitunter auch Punkte, die wir auf der Kundenkarte gesammelt haben. Das ist auch schon so ein schwaches Pseudogeld, was man dabei hat. Und das könnte man sich natürlich noch in einem viel stärkeren Maße vorstellen, dass man eben unterschiedliche Dimensionen der Währung mit unterschiedlichen Funktionalitäten hat. In dem Text von damals haben wir das mit dieser Schokoladengeldwährung, also die dann eben für Kinder eingesetzt wird, drin. Aber das kann man natürlich noch ausweiten. Und man könnte auch überlegen, ob sich nicht doch Geldsysteme von der Dimension her voneinander abkoppeln. Also das Geld, das ich verwende, um damit im Supermarkt einzukaufen, das muss ja nicht unbedingt dasselbe Geld sein, mit dem dann, sagen wir, die ESA-Raketen in den Asteroidengürtel schickt. Also da auf der staatlichen Finanzebene, da kann ja ganz anderes geschehen dann. Also insofern könnte man die einheitliche Funktionalität des Geldes auflösen in viele Teilfunktionen, so dass eben etwas übrig bleibt von der guten alten anonymen Bargeldfunktion und etwas anderes dann für nachverfolgbare Geldströme sinnvoll ist und wieder eine andere Sache mit eingeschränkten Dingen, für die man sich bestimmte Luxusgüter oder eben auch im Gegenteil ganz banale Güter leisten kann, dass Besteuerung dann nicht von der Art des Produkts, sondern von der Art des Geldes abhängt, das man einsetzt. Haben wir ja zum Teil auch, wenn man mit ausländischer Währung zahlt, dass dann andere Transaktionsgebühren fällig werden. Also da kann man durchaus Fantasie walten lassen. Die Frage ist, wie weit kann man sich insgesamt vom Geldsystem lösen? braucht jede Gesellschaft, jede hochentwickelte industrielle oder postindustrielle Gesellschaft Geld? Oder kann man sich Gesellschaftszustände vorstellen, in denen man kein Ding benötigt, dessen Gebrauchswert allein der Tauschwert ist? Also um die alte Definition des Geldes zu nehmen. Also das wäre da vorstellbar. Vielleicht der erste Schritt, bedingungsloses Grundeinkommen und letztlich die gut kommunistische Versorgung der Bürger und Bürgerinnen mit allen Dingen, die sie im normalen täglichen Leben bedürfen, ohne dass sie dafür eine Gegenleistung erbringen müssen. Und dann aber ab einer bestimmten Schicht von Gütern ist dann eine bestimmte Art von Geld nötig. Und für die nächst übergelegene Schicht von Gütern ist dann wieder eine andere Art von Währung notwendig. Also man kann da tatsächlich über vieles spekulieren. Ja, würden wir wahrscheinlich, meine Frau und ich, wenn wir nochmal so eine Vision dann für das Geld im Jahr 2040 schreiben würden, dann müssten wir uns dann schon wieder beschränken und sagen, wir verfolgen mal nur diese 2-3 Linien und nicht alle Möglichkeiten.
Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich würde das sofort lesen und zwar hochinteressiert, sobald dieser Artikel erschienen ist, weil man hat da gemerkt, was Sie gesagt haben, dass es eben, dass Sie das ganzheitlicher denken und dass man nicht nur sagt, was haben wir für Geld heute? Was gibt es für Entwicklung? Wie kann man das in die Zukunft skalieren? Sondern dass man eben bedenken muss, wie sich die gesamte Gesellschaft entwickelt, welche technologischen Fortschritte es in anderen Bereichen geben wird, wie sich eben auch sowas wie Werte verändern werden. Und das wollte ich auch noch sagen, das fand ich ja sehr interessant, dass in Ihrem Buch über die Vision, da hatten Sie ja drin 2018 Europa macht dicht, wo es quasi eine große Wirtschaftskrise gibt am Anfang und große Flüchtlingsströme auf den Weg sich machen. Und 2016 hatten sie drin, die neue Pest Gaia schlägt zurück, wo die Überschrift neue Epidemien können immer ausbrechen.
Aber da merken Sie schon, wie schwierig es ist, die Sachen dann richtig zu datieren. Da die Reihenfolge ist ja umgedreht dann gekommen.
Ja, aber das sind so wenige Jahre dazwischen. Und das, also ich finde das schon... Da kann man ein bisschen Abweichung, da legen Sie einen sehr strengen Maßstab an, gerade, finde ich. Einfach aber all diese Entwicklung zusammen zu berücksichtigen. Wer von uns hatte denn wirklich vor 2020 sowas wie Pandemien, Epidemien auf dem Schirm? Das war immer mal eine kleine Nachricht in den Medien, hat man mal so gelesen, ah ja, Krankheit hier, Ebola da, aber betrifft uns ja nicht. Aber das ist tatsächlich.
Es gab alle paar Jahre. Also das hat man nur nicht richtig wahrgenommen. Also wenn ich an Vogelgrippe, Schweinepest und ähnliche denke, die dann eben auch auf den Menschen übergesprungen sind, oder SARS, das dann in Asien tatsächlich ja praktisch die Gesellschaften als solche immunisiert hat, weil die damals unter SARS gelitten haben, haben sie jetzt besser auf Corona reagieren können. Also das gab's eigentlich schon immer wieder. Und wenn man einschlägige Sachbücher auch nur liest über die großen Krankheiten in der Geschichte der Menschheit, dann weiß man, dass sich da immer wieder einer ereignen wird, dass die moderne Medizin nicht die Infektionskrankheiten als solche beseitigt hat, was allerdings die Vision war. Also das war noch in den 1960er Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation sich das Ziel gestellt, nach und nach bis zum Jahr 2000 im Prinzip alle Infektionskrankheiten auszurotten. Also da sehen wir heute, wie weit wir von diesem Ziel entfernt sind.
Was aber ja nicht bedeutet, dass es nicht ein lohnendes Ziel ist, sich das zumindest zu setzen, auch wenn man es nicht erreicht.
Das Ziel ist richtig, man darf nur nicht hoffen, es zu erreichen. Aber um auch hier wieder eine Verbindung zu ziehen, jetzt die Epidemie mit Covid-19, die hat ja dazu geführt, dass tatsächlich der Einsatz von Bargeld selbst in Deutschland, dem bargeldmäßig so konservativen Land, doch ein ganzes Stück zurückgegangen ist und dass die Angst über Geld, über Bargeld eine Infektion zu bekommen, für eine kurze Zeit doch auch wieder recht präsent gewesen war. Das heißt, Es gibt Gelegenheiten, bei denen, oder Situationen, bei denen Geld selbst mit dem Konzept des Krankheitserregers verkoppelt werden kann. Und das brauchen wir uns jetzt nur noch bei den digitalen Währungen vorzustellen, wer dann eben mit irgendeiner besonderen Art von Dingsbums-Coin zahlt, der holt sich dann gleichzeitig ein Virus auf sein Gerät. Also da lässt sich auch über vieles spekulieren.
Mhm. Und da sind wir genau auch eigentlich bei der Frage, mit der ich das Gespräch für dieses Mal gerne zum Abschluss führen würde. Und zwar, was aus Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung als Zukunftsforscher, als Science-Fiction-Autor, was würden Sie jemandem raten, der sagt, oh, hier gibt's einen Wettbewerb, Geschichten über das Geld der Zukunft, was würden Sie dem raten, ist ein guter Weg, sich vielleicht an eine Geschichte ranzutasten, an eine gute Geschichte ranzutasten, also aus unserem Gespräch würde ich jetzt schon mal mitnehmen, einen breiten Horizont, in alle Richtungen lesen, auch mal was hier in dieses Sachbuch, in jenes Sachbuch, alle gesellschaftlichen Themen sind in gewisser Weise interessant und relevant und können ja da mit reinspielen, gerade weil Geld ja auch so ein universelles gesellschaftliches Richtig. Medium ist, was in allen Lebensbereichen eine Rolle spielt. Aber was vielleicht so auch als Schwerpunkt Science-Fiction-Autor, erfahrener Autor, was würden Sie jungen, aufstrebenden Autoren raten?
Ja, also einfach spielerisch damit umzugehen, sich zu überlegen, wozu brauche ich Geld wirklich und was kann ich sonst noch mit Geld machen? Also vielleicht auch mit digitalem Geld. Es ist ja so, mit Bargeld kann man im Zweifelsfall die Münze eben, um den Einkaufswagen zu benutzen, nehmen. Also das physische Geld kann auch andere Funktionen haben oder früher, dass man sich damit eben seinen Joint angezündet hat oder so etwas, nicht beliebt dafür, die Münzen zu nehmen oder die Karten, Kreditkarten zu nehmen, um damit eine zugefallene Tür zu öffnen. Also vielleicht gibt es auch beim digitalen Geld noch viel andere Verwendungsweisen, an die man vorher nicht gedacht hat. Also einfach bisschen verrückter darüber nachdenken und nicht gleich einen Gedanken ablehnen, weil er nicht in die jetzigen Muster passt. Und für uns beide, meine Frau Angela und ich, da ist es immer am besten, wenn wir gemeinsam drüber diskutieren, da kommt man auf die besten Ideen, vor allen Dingen dann nach dem zweiten Glas Rotwein.
Ein wunderbares Schlusswort an dieser Stelle. Und ich freue mich sehr, dass Sie dann auch mithelfen wollen, die besten Geschichten für das Buch auszuwählen. Vielen Dank dafür und vielen Dank jetzt für dieses Gespräch.
Aber gerne.
Vielleicht treffen wir uns nochmal an anderer Stelle für eine zweite Folge, denn Sie haben unglaublich viel zu erzählen und ich habe noch viele Fragen, aber an dieser Stelle soll es erstmal reichen. Vielen Dank, Herr Steinmüller. Ja,
aber immer gern geschehen.
Das war die erste Folge des Magic Future Money Podcast. Zu Gast der Ex-Physiker, Ex-Philosoph, Ex-Systemanalytiker, noch nicht Ex-Zukunftsforscher und noch nicht Ex-Science-Fiction-Autor Karl-Heinz Steinmüller. Das besprochene Buch von Angela und Karl-Heinz Steinmüller, Visionen 1900, 2000, 2100, eine Chronik der Zukunft, ist im Verlag Rogner und Bernhard bei 2001 erschienen und nur noch antiquarisch zu erhalten. Das aber ganz gut. Die knapp 600 Seiten kosten dabei derzeit rund 40 Euro. Mehr über diesen Podcast, das Magic Future Money Projekt und den Schreib- und Ideenwettbewerb gibt es auf magicfuturemoney.de. Beides ist auch noch einmal in den Shownotes verlinkt. Ebenso wie der Link zum Angebot des Sponsors dieses Podcasts, Bitwala, dem deutschen Bankkonto für Euro, Bitcoin und mehr, an den an dieser Stelle auch noch einmal ein Dank geht. Die nächste Folge des Magic Future Money Podcast gibt es dann in 2 Wochen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.